25 Perse People.
And now in season 22.
Hans Women Group.
Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 25 Börse People. Und diese Season 22 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by Hans Women Group. Fresh, global, disruptive. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts.
Und mein 15. Gast in Season 22 ist Peter Bösenberg, Managing Director and Deputy Head Public Distribution Europe bei Société Générale Corporate and Investment Banking. Und ich habe es geschafft. Lieber Peter, servus und herzlich willkommen.
Hallo.
Tolle Adresse mit schwierigen Namen, natürlich Société Générale, uns allen ein Begriff. Schön, dass du hier bist. Wir sprechen am Donnerstag, den 4. Dezember, senden am Freitag, den 19. Dezember 2025. Das ist der letzte Verfallstag im Jahr und das passt ja auch relativ fein zu eurer Selbstentscheider-Produktwelt im Zertifikatebereich, oder?
Ja, ganz genau. Die Produkte, die zum großen Verfall an diesem Dezembertag, viele Produkte verfallen, ja.
Du bist heute in Wien, weil ihr auch eine B2B-Veranstaltung in Wien habt, eine große. Da sprechen wir dann später drüber. Ja, zunächst einmal Karriere, Werdegang. Freue mich, dass wir plaudern können. Wir haben uns immer wieder ausgetauscht, dann ein wunderbares Interview zum Sport auch gehabt im Jahr 2011. Das werde ich dann im zweiten Teil der Folge reinziehen. Aber jetzt interessiert mich mal, auf Basis deines LinkedIn-Profils bist du ein ganz ein Treuer, was Société Générale betrifft. Und ich liebe das, weil es ist bei der Zertifikatebranche gar nicht so selten, dass man bei einem Anbieter bleibt. Du hast in Wahrheit mit einem Praktikum bei deinem heutigen Arbeitgeber schon begonnen, aber bitte
ganz,
in eigenen Worten.
Ganz genau. Ja. Ich bin 2002 über ein Praktikum in der Bank gelandet und gewissermaßen mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich hatte zu der Zeit selber mit den Produkten als Student gehandelt und bin so zufällig auf die Website der Bank gekommen und habe dort die Stellenausschreibung für das Praktikum gesehen und mich darauf beworben und so hat sich dann der Weg in die Bank geebnet und das erste Praktikum im März 2002.
2002 war gerade so ein großer Themenwechsel an den Börsen. Die neuen Märkte waren nicht mehr so hip, sondern überhaupt nicht mehr hip. Und ein bisschen Brick and Mortar und der gute alte DAX oder auch der ATX sind wieder in Form gekommen. Wie ist dein Interesse geweckt worden überhaupt für diese Art von Investing und der Zugang zur Börse?
Das kam mit der ganzen Dotcom-Zeit, neuer Markt.
Es geht gar nicht anders, wenn man da aufgewachsen
in den späten 90ern. Ich bin gerade ins Studium als Wirtschaftsingenieur gestartet und zusammen mit dieser Börsenentwicklung hat sich eben auch das Interesse bei mir für Börse entwickelt. Und da ich auch als Ingenieur, Wirtschaftsingenieur immer auch Interesse an den technischen Sachen hatten, bin ich relativ schnell bei den Derivaten gelandet, weil mich das fasziniert hat, Optionsscheine, wie die funktionieren. Ja, und so hat im Grunde alles begonnen.
Wunderbar. Du hast ja studiert in Dresden, kommst auch aus Dresden, glaube
genau,
ich.
Genau, ja.
Haben wir schon mal drüber gesprochen, vor allem in diesem Sportteil auch. Und aus Dresden, wenn ich mich recht entsinne, kommen auch die Börsentage, oder? Die B2MS, glaube ich, kommen auch.
Genau, Dresden hat auch einen Börsentag, richtig.
Ja, die machen das relativ stark und werden auch in Wien am 14.03.2026 zum 10. Mal auftreten. Und da wird man euch auch wieder sehen,
habe ich gehört. Genau.
Wunderbar. Ja, von Dresden nach Frankfurt dann. Und wie es dann nach dem Praktikum das Go für den Peter bei Société Générale erfolgt?
Genau, also ich war im ersten Praktikum in Paris, dann folgte ein weiteres Praktikum ein Jahr später nochmal in Paris und dann, als ich mit meinem Hochschulstudium fertig war, 2004, ist der Festeinstieg in Frankfurt dann erfolgt. Also unser Team ist genau zu diesem Zeitpunkt von Paris nach Frankfurt umgezogen gewissermaßen. Ich habe dort mit meinem Job in Frankfurt am Main gestartet und das war die Anfangszeit, wo wir mit einem ganz kleinen Team angefangen haben, das ganze Geschäft aufzubauen für Deutschland und Österreich. Und seitdem ist es eine never-ending Wachstumsstory gewissermaßen.
Wunderbar, es war ein kleiner Cut für uns alle dabei. Wie war das für euch im Jahr 2008?
Ja, 2008,
großer Cut,
2008 war natürlich ein ziemlich großer Cut. Ja, die Jahre zuvor waren extrem dynamisch. Die Zertifikatewelt ist gewissermaßen explodiert, sehr groß geworden. Und dann kam 2008 für uns auch ein doppelter Cut, weil wir im Januar ja den großen Skandal mit Jérôme Kerviel hatten und dann im Herbst die Lehman-Krise, die vor allen Dingen auch die Zertifikate doch in Deutschland insbesondere sehr stark in Misskredit auch gezogen haben. Und insofern war das ein sehr großer Reset im Jahr 2008, 2009, ja.
Da hat Österreich mehr Glück gehabt, irgendwie was die Lehman-Verbriefungen und so weiter gegeben hat. Da sind wir relativ gut davon gekommen, aber natürlich von der Dynamik her ist der deutsche Markt mit dem österreichischen nicht zu vergleichen. Gehen wir mal weiter kurz in der Journey. Was würdest du noch herausheben, bis man dann ganz, ganz stark im Jahr 2025 und euren aktuellen Themen seid? Was würdest du in deiner Karriere noch hervorheben als Milestone?
Naja, ich sage immer so schön, die 10er Jahre waren dann verhältnismäßig langweilig. Das Geschäft ist auch nicht so wirklich gewachsen. Wir haben eine große Konsolidierung im Markt gesehen. Ja. Online-Broker sind verschwunden, Emittenten haben sich aus dem Geschäft zurückgezogen und so auch die Commerzbank, die ihr Geschäft an die Société Générale verkauft hat. Und das war dann gewissermaßen für uns auch der große Milestone, die Übernahme des Zertifikategeschäfts der Commerzbank. Die Commerzbank war Marktführer in Europa, hat das Geschäft an unser Haus verkauft und wir sind dadurch dann auch Marktführer geworden, zum größten Zertifikate-Emittenten in Deutschland und in Europa auch aufgestiegen. Und dann begannen auch zeitgleich die 20er Jahre, die zusammen mit der Corona-Zeit und dem Neo-Brokern, die das Licht der Welt erblickt haben, gewissermaßen zu dieser Zeit eine ganz neue Wachstumsdynamik ausgelöst haben. Und da sind wir momentan mittendrin.
Und ich möchte jetzt eigentlich gleich beginnen mit der Figurenzeichnung des Emittenten Société Générale. Es gibt ja Spezialisierungen im Zertifikatebereich, im Bereich der strukturierten Produkte. Worauf habt ihr euch spezialisiert, Peter?
Ja, wir sind Komplettanbieter. Also wir sind kein spezialisierter Anbieter für gewisse Sonderprodukte, sondern wir bieten alles an. Wir haben über 300.000 Produkte im Angebot. Allem voran natürlich Hebelprodukte, Optionsscheine, Turbos, Faktoroptionsscheine, aber eben auch die Anlageprodukte und dort eben auch viele Produkte mit Besonderheiten, die in der Form gar nicht jedes Haus anbietet. Ich erwähne immer gern die sogenannten Quanto-Zertifikate, also Produkte mit Währungssicherung, die wir über verschiedene Produktkategorien anbieten.
Darf ich dir jetzt kurz ins Wort fallen? Das ist so ein Stichwort, das ich dir jetzt rauslocke. Heuer war ja doch ein Jahr, wo Leute mit starken Dollar noch mit denominierten Anleihen oder Anlagenaktien ein bisschen ein Problem gehabt haben.
Genau.
Hat man Quanto stärker genutzt heuer als sonst oder habt ihr das in den Mittelpunkt eurer Informationen gestellt?
Also wir haben es mehr wieder ins Schaufenster gehoben, damit die Anleger überhaupt Kenntnis zu diesem Produkt haben, weil die Wahrheit ist halt, dass in den letzten Jahren das Produkt ziemlich ins Hintertreffen geraten ist.
Ja, der Dollar, ist gestiegen.
Für einen Euro genau. Anleger, so, genau. Und jetzt, glaube ich, kommt das wieder so ein bisschen mehr auf die Bühne, dieses Produkt. Deswegen heben wir es auch ein bisschen mehr ins Schaufenster. Aber es ist noch ein kleiner Teil.
Ja. Wir sind eh schon mitten im Jahr 2025 und ich ziehe an der Stelle etwas aus unserem 2011er Sportinterview rein, wo du gesagt hast und ich dann geschrieben habe, weil das war damals noch kein Podcast. Das Thema Selbstmotivation hast du aus dem Sport mitgenommen. Man sieht ja in den Handelsräumen, wie doch einige Leute demotiviert sind. Ich gehe zurück ins Jahr 2011, ich kann mir das super vorstellen. Alle haben eine auf die Schnauze gekriegt, vielleicht auch mit privaten Investments. Und die Stimmung nach Lehman, das hat lange gedauert. Es ist nicht so schnell gegangen wie nach Covid. Ich kann mir schwer vorstellen, dass man heute auch noch viele demotivierte Gesichter sieht, oder?
Ja, ganz genau. Also das hat sich strukturell geändert, weil nach der Lehman-Krise kam ja auch die Euro-Krise. Also wir schlitterten von einer Krise in die nächste und heute sind wir in einem anderen Umfeld. Ja, die Börse ist seit Jahren sehr, sehr freundlich. Das Geschäft wächst, ja, der Markt für Selbstentscheider wird größer. Wir haben immer mehr Online-Broker auch, die dieses Geschäft mit anbieten und das ist natürlich ein ganz anderes Umfeld als 2011.
Du hast erwähnt, als du als junger Bursch quasi gehandelt hast, bist du auf die Seite deines heutigen Arbeitgebers zwangsläufig gestoßen. Wenn man heutzutage handeln will, stößt man auch sehr, sehr, sehr rasch auf eure Seite der Société Générale, die wir natürlich verlinken werden in den Shownotes. Quantos hast du erwähnt, aber Was waren die großen Trends im Jahr 2025? Ist ja fast vorbei.
Naja, der ganz große Trend war sicherlich alles rund um Technologieaktien. KI, auch dieses Jahr wieder im Mittelpunkt. Aber auch Rüstungswerte. Rüstungswerte, die dieses Jahr, glaube ich, eine der besten Performance an den Börsen mit verzeichnet haben. Auch die österreichische Frequentis. Ja. Diese Namen haben wir hier ganz stark, allen voran natürlich die Rheinmetall gesehen. Und in den letzten Monaten auch sehr, sehr viel Nachfrage nach Gold und Silber. Mhm. Tolle Performance der beiden Edelmetalle. Und speziell in den Monaten Oktober, November war beim Gold und beim Silber richtig viel gehandelt worden.
Da hat es ja wenige Dips gegeben beim Gold zum Beispiel. Habt ihr so ein, merkt ihr so eine Beide-Dip-Geschichte auch bei euren Anlegerinnen?
Auf jeden Fall. Ja, also die Anleger sind auch deutlich jünger. Es sind viele jüngere Anleger dazugekommen. Die sind da teilweise auch sehr aggressiv mit Beide-Dip. Mhm. Und natürlich
hat ja auch immer funktioniert, muss man sagen.
Genau, man muss fairerweise sagen, dass es halt die letzte Zeit sehr gut funktioniert hat. Als ich 2002 in das Geschäft kam, da war der Dip ziemlich lang. Und ich kann mich sehr gut erinnern, diese Zeit 2001, als die Höchststände verzeichnet wurden, und 2003 im März, da sind fast 2 Jahre vergangen, als wir dann das Tief gesehen hatten, da sind auch sehr viele Leute von der Börse abgewandert in diesem Zeitraum.
Die berühmtesten Beispiele sind überhaupt Japan, da dauert es manchmal Jahrzehnte bis neu.
Ganz genau.
In Österreich ebenfalls, und manche Märkte, wie zum Beispiel auch diese neuen Märkte aus den späten 90er Jahren, die gibt es halt gar nicht mehr.
Ja.
Und auch jetzt laufen Nebenwerte lange nicht so, wie man sich's wünscht, und beziehungsweise von den stark ETF-getriebenen Top-Aktien auch her kennt. Gut, möchte ich dann noch weiter fragen jetzt. Wir senden die Folge am 19.12. Das ist ein Quartalsverfall. Welche Bedeutung haben solche Verfallstage für euer Geschäft?
Naja, einerseits sind ja sehr viele Positionen bei allen Produkten, die eine feste Laufzeit haben, also Optionsscheine, Discount-Zertifikate, Bonus-Zertifikate, die verfallen an diesem Tag. Das bedeutet, die haben den letzten Bewertungstag und je nachdem, wo die Aktie oder der Index, auf den sich die Produkte beziehen, gerade stehen sie nah an der Barriere oder über der Barriere, hat das entsprechend auch Auswirkungen auf die Handelsbücher. Also für den Handel ist es die alleraktivste Zeit, weil dort sehr viele Positionen auch gedreht werden müssen. Ja, die Hedge-Geschäfte müssen aufgelöst werden etc. Für die Produktseite bedeutet es auch, dass wir einen sehr großen Bedarf an neuen Produkten haben, weil dann auf einen Schlag gewissermaßen viele tausend Produkte fällig werden. Also es ist eine sehr, sehr aktive Zeit für viele Teams in der Bank, und speziell im Dezember ist immer auch die größte Menge an Produkten verfallen, noch mehr als an den anderen drei großen Verfallstagen im Jahr.
Gibt es eigentlich irgendwelche typischen Jahresendeffekte, wenn ich das indirekt rauslesen kann mit dem Dezember, was du gesagt hast, den man bei Zertifikaten berücksichtigen muss? Steuerlich klar, jedes Land anders, aber
sonst? Ja, wir sehen halt schon, dass viele Anleger Produkte mit Fälligkeit Dezember kaufen, ja, und dann einfach wieder neue veranlagen mit wieder
macht ja auch Dezember Sinn,
nächsten Jahr.
Je nachdem. Ja. Du bist Distribution Europe zuständig. Europe ist natürlich eine größere Gegend als Deutschland und auch Österreich. Vielleicht ein paar Länderunterschiede im Anlegerverhalten, interessiert mich sehr.
Ja, also wir sind aktuell in 20 Ländern in Europa aktiv mit diesem Geschäft, und es gibt schon ziemliche Unterschiede zwischen den nordischen Ländern, also allem voran hier Schweden oder aber auch Holland, wo die Anleger doch deutlich vorangeschritten sind, more advanced sind mit ihrem Anlegeverhalten. Das hat auch zum Teil steuerliche Gründe, also speziell in Schweden gibt es seit vielen Jahren ein sehr gutes Steuersystem, was die Anleger incentiviert, auch in diese Produkte zu investieren. Und wir sehen das in den Zahlen, also um hier vielleicht auch mal diese Zahlen zu nennen. In Kontinentaleuropa haben wir schätzungsweise 10-12% der Bevölkerung, die Selbstentscheider sind, Selbstentscheider-Depots haben. In den Nordics sind es über 40%, also mehr als viermal so viele Anleger dort als im Vergleich zu Kontinentaleuropa. Und damit spielt natürlich das Produkt auch eine ganz andere Rolle.
Mhm. Ja. Und in Richtung Osteuropa, für uns in Österreich ein wichtiger Markt, seid ihr da auch stark präsent?
Osteuropa ist im Kommen. Osteuropa sind wir tatsächlich noch ganz am Anfang. Wir haben jetzt heuer Polen als den ersten europäischen Markt mit angeschlossen.
Sind schon Selbstentscheider dort auch in Polen?
Sind schon Selbstentscheider, ist allerdings ein sehr großer CFD-Markt. Ja, also der generell Osteuropa ist in den letzten Jahren vorwiegend mit CFD-Produkten versorgt wurden, so gesehen.
Das wurde bei uns verhindert irgendwie und ja, also ich bin sowieso ein Zertifikate-Guy, entschuldigen, dass ich ins Wort gefallen bin.
Aber da tut sich jetzt auch relativ viel, allem voran mit den Neobrokern, die hier Europa auch mit ihrem Angebot aufrollen gewissermaßen, kommt auch die Expansion Richtung Osteuropa.
Ich sage immer, die Zertifikatebranche, die war schon digital, bevor man das Wort Digitalisierung stark strapaziert hat. Was kann man da noch dazu lernen über die Jahre? Ihr habt ja voll digitale Produkte eigentlich.
Ja, es geht halt immer noch ein bisschen schneller. Also wir sind jetzt auch in den letzten Jahren insbesondere mit den Intraday-Emissionen noch deutlich besser geworden. Das heißt, wir emittieren fortlaufend während des Tages. Ja, es werden immer noch mal ein paar mehr Produkte, die es gibt. Und auch im Angebot, was wir machen, da würde ich sagen, sind wir auch noch digitaler geworden jetzt im Marketingangebot. Wir sind jetzt auch auf Instagram. Wir haben unsere Social-Media-Präsenz in den letzten Jahren deutlich verstärkt. Wir haben auch einen Podcast seit einigen Jahren.
Ich kenne ihn.
Also speziell das Marketing ist, glaube ich, in den letzten Jahren deutlich digitaler noch geworden. Da waren wir tatsächlich vor einigen Jahren noch nicht so digital. Ja.
Ich sage auch immer, die Branche ist sehr brav, was Ausbildung, was Literacy und so weiter anbietet. Was bietet ihr da an, zum Beispiel Newsletter, Webinare in diese Richtung jetzt mal?
Ja, also wir haben ein riesengroßes Angebot an Webinaren, an Newslettern, Kundenmagazinen etc. Ich denke, das wichtigste Produkt, also es sind alle wichtig, aber so das größte Produkt ist unser jährliches Börsenspiel, was wir immer im Herbst veranstalten, weil das gibt Anlegern die Möglichkeit, sich einfach mal mit Spielgeld zu probieren, ohne wirkliches Geld zu riskieren. Und das ist tatsächlich die beste Übung, um Börse und die Produkte zu erlernen.
Und das ist das Trader-Börse-Spiel, das ist genau. Für heuer schon vorbei, glaube ich. Ich möchte gar nicht so auf die Sieger eingehen, die Österreicher waren da in der Vergangenheit immer sehr brav, sondern was zieht ihr raus aus dem Spiel? Was ist euer Learning daraus, euer Aspekt, das überhaupt zu tun, in dieser langen Zeitreihe schon?
Ja, also wir sind ja dieses Jahr mit über 30.000 Teilnehmern bei diesem Börsenspiel, haben wir ein neues Rekordjahr verzeichnet. Natürlich ziehen wir daraus jede Menge neue Kontakte auch raus, also Anleger, die sich an diesem Börsenspiel probieren. Viele von denen bleiben auch auf unseren Kanälen, auf unseren Marketingkanälen. Wir lernen auch jedes Jahr mit den Anlegern dieses Börsenspiel noch mal ein bisschen zu verbessern. Die Regeln werden jedes Jahr noch mal ein bisschen nachgeschärft. Und wir entwickeln natürlich mit dem Börsenspiel auch die Plattform weiter des Börsenspiels. Also wir sind jetzt seit 1-2 Jahren auch mobil. Man kann das also auch mobil machen. Und so entwickelt sich das jedes Jahr weiter. Das sind die wesentlichen Dinge, die wir daraus ziehen, ja.
Ich habe einmal mit einem eurer historischen Sieger aus Österreich gesprochen, der war gerade beim Bundesheer, als er getradet hat und konnte dann einen Trade nicht mehr handeln, weil er eine Woche ohne Handy sein musste und mit dem Trade hat er dann gewonnen. Er hat gesagt, er hat ihn 100-mal verkauft. Das ist aber auch eine lustige Geschichte und spannende Stories rundherum und viele neue Geschichten. Wir brauchen eh junge Leute.
Ganz genau.
Die wir bekommen haben auch durch 2020 FF, wie du gesagt hast. Gut. Was ich da noch reinbringen möchte, Mitglied im BSW, nicht im Bündnis Sarah Wagenknecht, sondern im Bundesverband strukturierte Wertpapiere, DDV, sagte man früher, seit 2022. ZFA kennen wir in Österreich. Erklär kurz bitte BSW, wie seid ihr da aufgestellt?
Genau, der BSW ist im Grunde analog auch hier zum österreichischen Verband, der Interessensverband, der die strukturierten Produkte vertritt. Er ist natürlich auch deutlich breiter und größer und hat im Wesentlichen drei Interessen, die er vertritt. Das ist zum einen das Primärmarktgeschäft, die Anlageprodukte, die in der Beratung vertrieben werden. Und dann zu einem sehr großen Teil auch das Selbstentscheider-Sekundärmarktgeschäft. Das sind also vornehmlich Häuser, die eben diese Hebelprodukte anbieten. Und dann gibt es auch sehr viele Fördermitglieder, allem voran eben auch die Online-Broker, weil das ist gewissermaßen so ein bisschen die dritte Interessengruppe, die wir vertreten, den Selbstentscheider selbst. Ja, der hat sonst irgendwo wirklich eine große Heimat und dieser Verband versucht eigentlich diese drei Themen zusammen abzudecken und alle Interessen dort gewissermaßen gleichermaßen zu vertreten.
Wir sind jetzt Ende 2025, wie gesagt, wir haben in der Zeitreihe ein bisschen die 10er Jahre besprochen, die ein bisschen mühsam waren, weil es auch keine Zinsen gegeben hat und so. Jetzt rein vom Umfeld, Zinssituation, Volatilität, Regulatorik und so weiter. Wie toll ist diese Zeit jetzt, um Zertifikate zu emittieren? Jetzt so ziemlich im Q4 25.
Also es ist eine sehr gute Zeit, weil natürlich der Markt wächst und die Nachfrage groß ist und wir auch sehr viele unterschiedliche Stories an den Börsen sehen. Ja. Also ich hatte es ja schon erwähnt, die Technologiewerte, die Rüstungswerte und jetzt auch wieder die Commodities. Ja. Und da nicht nur die Edelmetalle, sondern wir sehen es jetzt auch bei den Industriemetallen, dass dort große Bewegung reingekommen ist. Die Zinssituation hilft auch bei der Strukturierung von Produkten. Wenn ich höhere Zinsen habe, kann ich auch bessere Strukturen bauen. Also es ist summa summarum eigentlich ein sehr gutes Umfeld.
Wie funktioniert das jetzt, wenn ein neuer Megatrend aufpoppt? Manchmal kann es ja wirklich schnell gehen, wenn man jetzt zum Beispiel 5 Jahre früher Impfstoffe braucht, also 2020. Wie geht es ja davor als Haus, um dann Produkte dem Markt zu präsentieren? Rasch.
Ja, also wir schauen uns vor allen Dingen auch die gehandelten Aktien selbst an. Also wir schauen uns die Umsätze an in den Aktien selbst und dort sieht man relativ schnell, wenn sich Trends abzeichnen. Ja, also ich gebe ein Beispiel. Wir hatten vor einigen Monaten dann ziemlichen Zulauf bei diesen ganzen Quantum-Computers-Aktien. Quantum Computing, schwieriges Wort. Ja. Und wenn man also sieht, dass dort plötzlich viel Anlegerinteresse in diesen Aktien sich abzeichnet, ja, dann schaut man sich auch an, ob man darauf entsprechende Produkte emittiert. Und darüber hinaus ist natürlich das tägliche Geschäft immer zu schauen, was wird am Markt gehandelt, welche Produkte werden gehandelt, vor allen Dingen eben auch von den Wettbewerbern, um da die Produktpalette aufzufrischen. Ja.
Wir nehmen jetzt, wie gesagt, am 4. Dezember auf. Das sind heute genau 100 Tage zu diesem Börsentag Wien am 14.03. Jetzt gar nicht so sehr auf Wien bezogen, nur ein wenig. Kann man 100 Tage vorher schon sagen, welche Themen man in den Mittelpunkt stellt oder ist das alles so schnell geworden?
Also es ist relativ schwer, etwas so punktgenau zu prognostizieren. Ja. Was man schon sagen kann, dass jetzt die Trends, die aktuell sehr en vogue sind, dass die wahrscheinlich weitertragen. Also die Rohstofftrends, allem voran Gold und Silber, wäre jetzt, glaube ich, unwahrscheinlich, dass dieser Trend über den Jahreswechsel komplett abreißt. Ja. Costolani hat immer so schön gesagt, die Kurse machen die Nachrichten und nicht die Nachrichten machen die Kurse. Ja. Und genauso ist das auch hier. Also man wird halt sehen, letzten Endes, wie die Werte sich entwickeln und wenn die Werte, die Aktien, keine tolle Performance mehr haben, dann lässt auch in der Regel das Anlegerinteresse nach.
Jetzt interessiere ich mich noch, Peter, als Privatbeobachter und Privatperson, was Zertifikate betrifft. Ich frage dich nicht, wie du investierst, welche Size oder so, aber welche Produkte du persönlich am meisten schätzt, interessiert mich schon.
Also ich selber habe vor allen Dingen auch aus Compliance-Gründen und Voranmeldefristen etc. gar keine Hebelprodukte bei mir in meinem Portfolio. Das ist einfach gar nicht praktikabel. Ich setze aber nach wie vor sehr gern Discount- und Express-Zertifikate ein. Produkte, die einfach eine gewisse Laufzeit haben, die mir einen Sicherheitspuffer geben und die im Fall der Fälle in aller Regel auch mit einer physischen Lieferung ausgestattet bin, weil ich in der Regel dann auch ein gutes Gefühl habe, die Aktie, auf die das Produkt sich bezieht, dann auch physisch zu beziehen.
Also du willst eine Aktie eventuell sowieso nehmen und dann nimmst du es mit Discount und wenn du es bekommst, ganz genau. Hast du wie eine Abstauberorder bekommen.
Ganz genau. Dann.
Wunderbar. Ja. Peter, wir gehen jetzt in dieses Jahr 2011 gemeinsam. Da sind wir in einem Kaffeehaus in der Wiener Ringstraße gesessen. Es war ein Sporttermin und ich habe dich dazu eingeladen mit unter anderem dem damaligen Chef der österreichischen Sporthilfe, dem Alex Antonic, einem der genialsten Tennisspieler, den wir in Österreich jemals hatten, dem Franz Kiegel, dem Rekordteilnehmer vom Marathon in Wien. Ja, und du bist auch Sportler und zwar Spitzensportler gewesen in der DDR und zwar im Eisschnelllauf. Sprechen wir auch noch darüber kurz, bitte.
Ja, also ich habe in der DDR begonnen. Ich war 9, als die Mauer gefallen ist und ich habe genau in dieser Zeit mit 9 Jahren den Weg zum Eisschnelllaufen gefunden. Das war in der DDR ein sehr strukturierter Prozess. Man ist in der Schule in verschiedene Sportarten gegangen, gab es Sichtungstrainings und wir haben ganz viele unterschiedliche Sportarten gemacht und ich bin beim Eisschnelllauf gelandet, weil mir das einfach am meisten Spaß gemacht hat. Und dann bin ich dort regelmäßig ins Training gegangen und das hat dann über die Jahre sich weiterentwickelt, bis ich dann ja im Alter von 13, 14 dann Leistungssport betrieben habe, an die Sportschule gegangen bin in Dresden. Und letzten Endes dann auch in die Sportfördergruppe, also den Militärdienst nicht absolvieren musste, sondern stattdessen eben in die Sportfördergruppe des Militärs gehen konnte und habe das dann de facto als Profisportler im letzten Jahr betrieben, als Schnelllauf, bis ich dann mit 19 Jahren dann die Kufen an den Nagel gehangen habe, weil ich dann in den nächsten Lebensabschnitt des Studiums übergegangen bin.
Aber nicht ganz an den Nagel, weil damals habe ich dich andere Kufen hast du dann an den Nagel gehängt, weil du hobbymäßig Eishockey gespielt hast.
Dann genau, ich habe dann nicht sofort aufgehört mit Sport, sondern habe ja dann den Weg zum Eishockey gesucht. Das war nicht mehr ganz so intensiv, nicht mehr jeden Tag zweimal trainieren. Hat mir auch mehr Spaß gemacht zu der Zeit und dann habe ich noch einige Jahre Eishockey gespielt, genau.
Und im Rahmen vom Eisschnelllauf waren da eher die kurzen, knackigen oder die längeren gleitenden deine Stärken?
Ja, ich war eher auf den längeren Distanzen besser. Der Sprint hat mir nicht ganz so gelegen, aber man hat halt generell da in dem Juniorenalter immer den Mehrkampf gemacht von 500 bis 5000 Meter, war alles dabei.
Das war schon eine sehr majestätische Sportart. Ich schaue unglaublich gern zu, wenn es mal übertragen wird in Österreich oder meistens zu Großereignissen hin.
Ja.
Eishockey geht sich immer noch aus, Peter?
Nein, leider nicht. Das ist,
aber du machst irgendeinen Sport, das sieht
man. Genau, also ich bin noch eigentlich jede Woche mit dem Fahrrad oder Joggen oder Fitnessstudio aktiv.
Wunderbar. Ich mache jetzt kurz meinen Einspieler. Fresh Global Disruptive. Credit du entwickelt, implementiert und betreibt Buy Now Pay Later Lösungen für Banken, Zahlungsinstitute und Händler. Die Plattform automatisiert alle Prozesse vollständig. Auf Basis dieser Technologie und Erfahrung wurden erfolgreich Produkte mit Partnern wie zum Beispiel der Raiffeisen Bank international lanciert. Erreichbar unter creditdo.com. So, das war der Fresh Global Disruptive Einspieler. Hans Women Group als Presenter dieser Staffel. Und ja, heiße Themen haben wir natürlich etliche im Markt. Ganz aktuell im Q4 ein bisschen eine sehr, sehr hohe Wohle im Kryptobereich. Wie geht's euch da damit? Was ist da euer Angebot?
Ja, ganz genau. Wir sind seit diesem Jahr auch mit Bitcoin und Ether Future Kontrakten, die wir mit Hebelprodukten verbrieft haben, im Markt. Das ist sozusagen ein neues Angebot. Hat lange, lange gedauert, was aber direkt vom ersten Tag an eingeschlagen hat und sehr, sehr große Beliebtheit hat. Also das Thema Kryptowährungen spielt neben den Asset-Klassen, die wir ja seit Jahren schon abdecken, jetzt auch eine feste große Rolle. Und das wird auch nicht die letzte Kryptowährung gewesen sein, Bitcoin und Ether, sondern da wird in den nächsten Monaten auch noch, werden noch andere dazukommen.
Ich merke auch einen Trend im Bekanntenkreis immer wieder, dass das Krypto-Investieren ohne Wallet durchaus eine Zukunft hat, dass man das halt gerne aufs Wertpapier depoliert.
Das Wertpapier hat halt den Vorteil, dass man, wenn man sich mit der Wallet nicht beschäftigen will, den bekannten Weg einfach wählen kann, in sein Wertpapierdepot auch ein solches Produkt mit reinlegen kann.
Jetzt war es ja 2025 nicht schlecht, quasi eher auf der Long-Seite zu sein. Bei Bitcoin und anderen Währungen im Kryptobereich war zuletzt die Short-Seite ein Thema. Inwieweit nutzen die Leute bei euch auch ein Put-Angebot oder ein Short-Future manchmal?
Ich würde sagen, ähnlich wie bei den anderen Asset-Klassen. Ja. Also die meisten Anleger setzen auf die Long-Seite, aber es gibt auch genauso wie in den großen Indizes oder in den großen Aktien hier einige Anleger, die auch die Short-Seite spielen. Das hängt aber auch immer ein bisschen vom Marktumfeld ab. Momentan sind wir halt nach wie vor in einem sehr bullischen Umfeld. Klar, wir haben eine größere Korrektur bei den Kryptos gesehen, aber die bärischen Produkte, die kommen erfahrungsgemäß immer etwas später erst im Bärmarktzyklus, also ganz selten am Anfang schon.
Aber auch im Kryptobereich lassen sich Produkte für fallende Markterwartung darstellen.
Ganz genau, also wir haben auch hier ein großes Angebot an Short-Produkten auf den Bitcoin-Future und den Ether-Future.
Ist ja bei Weitem nicht bei allen Produkten immer so gewesen, bei großen Trendaktien hat man kaum einen Short gekriegt hin und wieder. Aber das wird alles auch besser, weil es ja liquider wird. Ne?
Ganz genau, ja.
Ja. Seht ihr im Kryptobereich auch ein gewisses Beide-Tipp-Verhalten, das man von den Aktienmärkten her kennt, jetzt ganz aktuell?
Ja, auf jeden Fall. Also dort sehen wir unbedingt auch das Beide-Tipp-Verhalten, wobei es bei den Kryptowährungen halt noch etwas mehr riskanter ist, muss man sagen, wenn man mit den Knockout-Papieren handelt, weil die Kryptowährung 24 Stunden, 7 Tage die Woche handeln und wir halt oft an den Wochenenden auch größere Verzerrungen sehen, wenn die Märkte nicht ganz so liquide sind. Deswegen dort auch der Rat immer an alle Anleger, lieber einen konservativeren Hebel wählen, lieber ein bisschen weiter noch vom Knockout weggehen, weil erfahrungsgemäß bei den Kryptowährungen der Knockout dann doch noch schneller eintreten kann.
Jetzt hast du noch was angesprochen mit den immer längeren Handelszeiten. Natürlich, das möchte ich auch noch kurz thematisieren. Jetzt ganz aktuell im Dezember ist Xetra Retail Service in Frankfurt gestartet. Wir haben jetzt von 8 bis 22 Uhr. Natürlich haben sich die DAX-Zeiten nicht verändert, aber es kann gehandelt werden. Generell, die Tendenz geht zu immer längeren Handelszeiten und ich glaube, die Fahnenstange ist noch nicht erreicht. Was heißt das für einen Emittenten wie euch?
Ja, wir müssen natürlich die Systeme entsprechend auch länger vorhalten und damit einhergehen auch das Personal.
Ja.
Sprich, der Schichtbetrieb muss sichergestellt
Hotline
werden.
Hotline und solche Sachen, ne?
Auch eine Hotline, genau. Wir haben natürlich den Vorteil als großes Emissionshaus, dass wir nicht nur in Europa, sondern auch in Asien und Amerika Handelsaktivitäten haben. Und insofern ist es gerade für noch längere Handelszeiten dann auch denkbar, dass man das aus diesen Regionen beginnt in Asien und dann dem Follow-the-Sun-Approach über Europa nach Amerika weitergibt.
Dann habe ich jetzt wirklich meine Schlussfrage. Hast du irgendeinen Tipp für junge Menschen wie den Peter damals um die Jahrtausendwende, der in dem Markt irgendwie tätig werden will als Mitarbeiter, nicht als Investor? Wie geht man das am besten an?
Ja, am besten bei den Emissionshäusern direkt informieren. Auf unserer Website gibt es genügend Angebote, Informationen auch für Praktika. Praktika ist generell immer der beste Tipp, eine gute Möglichkeit, um einen Einstieg in die Branche zu finden. Genau.
Wunderbar. Und ich sage immer, die Zertifikate braucht die strukturierten Produkte. Ihr habt wirklich die geringste Fluktuation. Ich sehe das bei so vielen Leuten. Liebe bekannte Gesichter, die sich mit dem Markt weiterentwickeln über die Jahrzehnte. Und das ist jetzt ein Schlusswort dafür. Lieber Peter, hat mir riesig Spaß gemacht, diese aktuelle Q4-Journey mit Société Générale zu machen. An euch da draußen, schaut auf die Homepage, dreht, das werden wir auch nochmal verlinken, da kann man sich ein Gefühl für dieses riesige Börsenspiel mit seinen tollen Preisen, die wir jetzt gar nicht erwähnt haben, aber sie sind ja für heuer schon vergeben, gemacht haben. Von meiner Seite mal ein Danke fürs Reinhören und ein Tschüss.
Vielen Dank.
Tschüss, tschüss.
Baba. Tschüss.